What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber David. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wir haben ein super spannendes Thema, wie ich finde, weil du mit der Mighty Group vor ein paar Jahren was wirklich Spannendes am Markt gestartet hast, was es so, zumindest solange ich schon in der Branche bin, auch noch nicht gab. Vielleicht für alle Zuhörenden ein bisschen Background an der Stelle. Die Mighty Group ist 2020 durch die Übernahme der Berliner Agentur Integrate entstanden und eine, kann man schon so sagen, der am schnellsten wachsenden Agentur-Networks oder Agenturgruppen, wenn man so will. Heute habt ihr bereits rund 800 Mitarbeitende aus 14 spezialisierten Agenturen mit 22 Büros in der Schweiz, Deutschland und Kroatien. Was vielleicht nicht alle wissen, und das fand ich auch super interessant in der Vorbereitung, die Keimzelle, also Integrate selbst, hast du sozusagen als erste inhabergeführte Agentur in dieses neue Agentur-Network, in diese Agenturgruppe eingebracht und damit sozusagen den Startpunkt jetzt auch für eure Reise mit der eigenen Agentur gesetzt. Du hast damals, du hast eben nochmal gesagt, ne, das ist so eine One-Stop-Shop-Lösung gewesen, also Kreation, Marketing, Tech, Design, Digitalagentur, alles in einem. Und du hast dann damals den Schritt gewagt. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Startfrage. Wie kam deine Idee zur Mighty Group? Woran lag es, dass du gesagt hast, Integrate, das reicht mir so noch nicht?
Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja, kein Fehler gemacht, das ist schon mal total beruhigend.
Hätte ich nicht besser hinbekommen.
Das ist eine wichtige Basis für den Rest.
Genau, ja, also das war tatsächlich ein ganz organischer Prozess. Das ergab sich alles aus der Journey, kann man sagen, die eigentlich schon so einen ersten Exkurs in das Thema Gruppenaufbau, Netzwerkaufbau hatte, als ich 2016 ein Joint Venture mit einem Verlagshaus gegründet habe und das sozusagen in deren Gruppenidee sozusagen eingebracht habe dann sozusagen aus erster Reihe beobachten konnte, welche Hypothesen funktionieren und welche vielleicht eher schwierig sind. Und das war so ein bisschen eine erste Tuchfühlung sozusagen mit dem Thema. Und dann 2018, 2019 bei einer sehr ordentlichen Größe von so um die 50, 60 Mitarbeitern und Klarheit, dass die nächsten Wachstumshürden sozusagen viel Zeit in Anspruch nehmen werden und der Suche nach einem Fastlane gewissermaßen auch unternehmerisch, habe ich dann angefangen, mit vielen der klassischen Protagonisten im Agenturspace mal den Kontakt zu suchen. Da war so das gesamte Spektrum eigentlich mit dabei, von eben Medienhäusern über Agenturgruppen, Netzwerke, globale Netzwerke.
Weil du eigentlich auf der Suche nach Partnern warst oder überlegt hast, so was kann eigentlich der Weg sein? Konsolidierung, strategische Partnerschaft, Kooperation.
Ja, was ist der Plan B neben, ich mache jetzt hier 30 Jahre organisch so weiter und wie kann man eben unternehmerisch schneller vom Fleck kommen und auch neue Dinge lernen? Mhm. Ja, und das war eigentlich so der Antrieb. Und dann, wie gesagt, mit allen möglichen potenziellen Akteuren gesprochen in dem Space, auch Strategieberatung, IT-Beratung etc. Die waren ja auch sehr aktiv, so 18, 19, 20. Und der eine oder andere macht auch heute noch einen Zukauf. Aber es hat sich ja schon jetzt auch noch mal so ein bisschen gedreht, würde ich sagen. Und ja, dann hat sich eigentlich bei all diesen Gesprächen immer recht schnell herausgestellt, dass das Anschlussmodell und die Perspektive, die sich daraus ergeben würde, nie so richtig vielversprechend sich anfühlte oder anhörte. Und entsprechend war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, so ein Gruppenmodell muss man doch auch irgendwie anders konstruieren können, wo eben, ich sag mal, die Teilnehmer und Akteure tatsächlich am selben Strang ziehen und nicht in unterschiedliche Richtungen rennen, obwohl sie vielleicht in einem komplementären Umfeld sind, das aber gar nicht tun, weil sie gar kein kaufmännisches Eigeninteresse sozusagen haben oder das gar nicht unbedingt auf ihren Shareholder-Value einzahlt, wenn sie dann kooperieren. Ja, und so fing ich dann an, eben gezielt mit Finanzinvestoren zu sprechen und habe mir da dann einen Überblick verschafft über die verschiedenen Akteure am Markt und bin dann.
Bist du da über eine Investmentbank oder wie hast du die kennengelernt?
Ich habe mir eine M&A-Beratung oder wir haben uns damals eine M&A-Beratung quasi geholt. Das war auch eine witzige Journey, weil wir tatsächlich da verschiedenste Berater haben pitchen lassen. Wir haben dann so ein kleines Score, so ein
ist ganz Scoreboard. Schön, wenn man mal auf der anderen Seite sitzt.
Ja, ja, so ein Prozess macht man ja auch nicht, ich sag mal, alle 2-3 Jahre. Dementsprechend haben wir uns da auch ein bisschen Zeit gelassen und geguckt, mit wem partnern wir da, und haben dann eine kleine Boutique in München gefunden, die wir sehr, wo wir uns sehr abgeholt und aufgehoben gefühlt haben. Ja. Und so sind
und
wir dann in die
Ansprache. Und wie sah euer Pitch aus? Also wenn du jetzt so zurückblickst, was habt ihr denen gepitcht?
Also der Pitch war zunächst mal eher eigentlich eine Darstellung der Agentur. Ja, also Integrate war, wie du schon gesagt hast, so ein One-Stop-Shop für digitale Strategieberatung, Kreation, Tech und Marketing. Mhm. Holistisch 360 Grad mit Kunden, die halt entsprechend aufgestellt waren sozusagen, um dann dieses, ich sag mal, auch von diesem 360-Grad-Approach Gebrauch machen zu können. Mhm. Ja, also bestenfalls waren wir Lead-Agentur, zum Beispiel von Vattenfall, jetzt die letzten 8 Jahre schon, wo wir dann wirklich von der Autoform-Kampagne übers Kundenmagazin bis hin zur App und Vermarktung von, ich sag mal, irgendwelchen Social-Media-Themen oder sonstigem das gesamte Spektrum eigentlich bedient haben. Und das war so der Ideal-Case für diese Agentur. Und aus dem Doing und aus dem Wachstum heraus haben wir aber eben auch gemerkt, dass man schnell an, oder was heißt schnell, dass man ab einer gewissen Größe dann sich schwer tut, diese operative Exzellenz in allen Bereichen zu skalieren. Ja, und daraus wiederum kam dann die Idee, quasi Spezialistentum in einer Gruppe zu kultivieren. Und da machte es dann natürlich viel Sinn, Integrate als Nukleus dann einzubringen und dann auch gewissermaßen aufzuteilen unter den dann später akquirierten Spezialisten mit den verschiedenen Gewerken. Das haben wir dann auch sehr konsequent so gemacht.
Mhm. Aber Integrate gibt es so noch als Agentur?
Ja.
Weil du sagst, aufgeteilt.
Ja, ja. Nee, es ist
ein bisschen refokussiert dann vielleicht, ne?
Aufgrund der neuen Spezialisten. Also es ist tatsächlich ein ongoing Prozess. Wir haben damals sehr schnell das Thema Performance Marketing in eine Akquisition oder eine spezialisierte Agentur im Performance Marketing Umfeld dann sozusagen eingebracht. Wir haben jetzt das Thema Tech in eine Hamburger Tech-Agency von uns das Team sozusagen rein located, kann man sagen. Wir haben jetzt die Themen Social und Campaigning, wo wir gerade dabei sind. Also es ist ein sehr spannendes Projekt aktuell, wo tatsächlich die Reise für Integrate als Brand aufhört, aber die Reise für die Mitarbeitenden und die, sage ich mal, Fähigkeiten und Kunden eben weitergeht in einem dedizierten Zuhause für das jeweilige Thema, ja, was, glaube ich, alle ziemlich gut finden. Und man sieht, dass der Kunde, dass auch ein Zeitgeist ist. Mhm. Ja. Spezialistentum ist aus meiner Sicht gefragter denn je. Mhm.
Und sag mal, ihr habt dann diese Investmentberater gefunden, ihr habt sie gepitcht, ihr habt sie gefunden und dann seid ihr auf Finanzinvestoren Suche gegangen, also auf jemanden, vor dem ihr dann wiederum pitchen konntet und gesagt habt, pass auf, unsere Idee ist, ich glaube, wir kommen dazu nachher auch nochmal, aber ihr habt euch ja ambitionierte Ziele gesetzt, also zumindest damals in der Presse habe ich mal gelesen, bis 2025 wollt ihr die führende Agenturgruppe in Europa werden, also wenn man sich die Größe von Serviceplan anguckt, das ist ja wahrscheinlich sozusagen das Battle, das ihr im Blick habt, das ist auf jeden Fall super ambitioniert, man muss sich ja auch hohe Ziele setzen, das habt ihr dann gepitcht und dann habt ihr mit Hilfe der M&A-Beratung geguckt, was sind die Kompetenzfelder, in die wir reingehen wollen? Was sind mögliche Kandidaten auf dem Markt, die dann angesprochen? Oder wie kann man sich das, also wie startet man aus diesem Nukleus? Wir haben jetzt Integrate in Mighty Group eingebracht und noch kennt keiner die Mighty Group. Warum sollen die Leute dir glauben, dass du sozusagen, also dass sie sich dir anschließen und so? Also wie hast du das gemacht? Weil im Nachhinein, es klingt immer alles so einfach. Aber ja, ich finde es super interessant, wie man sowas aus nichts heraus eigentlich lostritt.
Ja, also da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Also die Journey mit unserer Beratung war tatsächlich die initiale Journey auf der Suche sozusagen nach dem richtigen Zuhause und der richtigen Perspektive für Integrate selbst. Mhm. Ja, ab dem Zeitpunkt, als wir dann sozusagen entschieden haben, wir gründen jetzt die Mighty Group, die Marke entstanden ist, der strategische, Ausblick klar war, haben wir dann uns selber auf die Suche gemacht mit eben unserem Finanzinvestor zusammen, der dann eben auch entsprechend gut aufgestellt ist und verschiedene Partner dann hat, sei es jetzt wie so externe Freelancer, Berater, die dann auch autark losrennen und nach sozusagen von uns vorgegebenen Clustern in die Recherche gehen, mhm. ja, oder auch, ich sag mal, Inhouse-Kapazitäten, die dann einfach zur Verfügung stehen, M&A-Manager, mhm. Investment-Manager etc., die dann eben anfangen, Steine umzudrehen gemeinsam mit uns. Und das Interessante war eigentlich, dass wir ja gestartet sind und postwendend in der Covid-Pandemie uns mhm. wiederfanden. Ja, also November 2019 beurkundet, fast forward, kurz nach Weihnachten, mhm. die Welt upside down. Mhm. Ja, und das war rückblickend betrachtet für unsere Wachstumsjourney sehr günstig tatsächlich, weil es plötzlich möglich war, solche Management-Meetings remote zu machen. Mhm. Ja, und wir haben dann ordentlich Gas gegeben und teilweise 3 Gespräche an einem Tag geführt. Mhm. Ja, und Termine, wo du normalerweise wirklich Tage verloren hättest, allein um irgendwo hinzukommen, dich dann mhm. da zusammenzusetzen, dann auch abends essen gehen und was nicht. Alles, was mhm. dann typischerweise dann zu so einem Meeting irgendwie gehört, das hast du dir halt irgendwie gespart. Und das mhm. hat sehr stark auf die Effizienz eingezahlt. Mhm. Und wir haben jetzt bis heute, ich meine, so etwas um die 900.000 Management-Meetings gemacht. Und ich glaube, einen sehr guten Überblick Wahnsinn. Über die Agenturlandschaft.
Ja, Wahnsinn, irre.
Gewonnen, ja.
Und sag mal, was ist so euer Pitch, wenn ihr Agenturen, mhm. ich sag mal, Agenturen versucht, von der Mighty-Idee, von dem Mighty-Prinzip ja. zu begeistern?
Ja, ja. Das ist in erster Linie das Thema Unternehmertum im Netzwerk quasi erhalten und mhm. diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Ja, wir wollen aus den Gründern und aus den treibenden Kräften in den Agenturen keine Konzernmanager mhm. machen. Wir glauben nicht, dass das funktioniert oder lange gut geht. Mhm. Ja, und das ist mal so unsere Basisüberzeugung. Das zweite wichtige Thema ist eben Spezialisierung. Ja, wir glauben nicht an Generalisten. Klar gibt's mhm. super laufende, generalistisch strukturierte Companies, aber in unserem Konstrukt glauben wir eben an komplementäre Passungen und Tiefgang in gewissen Kerndisziplinen. Und das setzt auch voraus, dass es ein großes Maß an kultureller Individualität und Freiheit gibt. Ja, also wir sind nicht der Protagonist, der alles mit der Dampfwalze platt fährt und versucht irgendwie auf eine Marke runterzubrechen. Das ist nicht unser Approach. Das heißt jetzt nicht, dass wir Fans davon sind, 40 Labels nebeneinander zu positionieren, aber klar positionierte Kompetenzzentren und stark positionierte, glaubwürdige Marken, die eine Daseinsberechtigung mhm. haben und die vom Kunden und auch vom Mitarbeiter verstanden werden. Mhm. Ja, das ist der zweite wichtige Part. Und der dritte Part, das ist jetzt wohlgemerkt keine Top-Down-Leiter, sondern mhm. das sind so, ne, die sind horizontal mhm. Zu verstehen, ist das Thema Ownership und ich sag mal ein Ökosystem, in dem alle an derselben Sache partizipieren. Ja, und das mit so wenig Bürokratie und Politik, wie es in so einem People's Business Network nur irgendwie möglich ist. Mhm. Ja, und das ermöglicht uns dieser Ansatz der Rückbeteiligung in die Gruppe.
Mhm. Spannend, dass du gerade nochmal Stichwort sagst, ne? Weil das ist ja auch was, wenn man jetzt auf andere Networks oder IT-Beratungen schaut, dann ist es ja häufig so, streben eine Mehrheitsbeteiligung an, dann gibt es sozusagen noch einen gewissen Zeitraum, den das Management sich bindet und dann geht es meistens doch irgendwie auseinander, weil alle merken, wie furchtbar das Network dann doch ist oder weil sie es lieben, so alle Varianten davon schon gesehen. Und ihr habt das Prinzip der Rückbeteiligung, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bringen die Inhaber 100% der Anteile der Agentur in die Mighty Group ein, werden aber an der Group selbst beteiligt.
Ja.
Das heißt, ihr schafft letztlich das, weil jeder würde dann ja sagen, ja, warum sollten die jetzt kollaborieren, ne? Stichwort P&L und so weiter. Ja. Und dadurch, dass ihr sagt, es ist die Rückbeteiligung an der Mighty Group selber, haben alle ein großes Interesse daran, dass die Gruppe als solches floriert und sich toll weiterentwickelt.
Ja, genau. Das ist absolut richtig. Du wirst zum Beitritt an der Gruppe Shareholder in gleichen Teilen an allen Agenturen. Mhm. Und das bedeutet, dass alle mit einem Schlag interessengleich auf die Sache schauen. Mhm. Und ich glaube, das räumt sehr viel Friction aus dem Weg, bevor sie überhaupt entsteht.
Mhm. Ja. Absolut. Ja. Und sag nochmal, weil du, das ist ja so das spannende Feld und das, wo es ja häufig dann, ich sag mal, in einer idealisierten Vorstellung wird alles ganz super. Mhm. Und der Knackpunkt ist ja eben meistens die Frage, wie kann ich Kulturen und Identitäten dieser Spezialisten aufrechterhalten? Ja. Das war ja auch das, was du bei Integrate festgestellt hast. Ne? Ich würde zwar gerne alles hier integrieren und dann skalieren, aber irgendwie braucht jeder Spezialist sein Biotop.
Ja.
Wie schafft man das? Gleichzeitig gibt's ein Mighty Dach, was ihr natürlich stärken wollt, um letztlich auch die Reputation am Markt zu stärken.
Ja, ja. Also da muss man ganz klar sagen, dass Mighty nicht als Agentur positioniert ist und nicht in ein kompetitives Verhältnis mit der Kultur oder dem Doing der Agenturen einsteigt. Ja, Mighty ist wirklich das Dach. Dort gibt es Shared Services, dort gibt es M&A-Kapazitäten, dort gibt es natürlich eine auch Identität, die irgendwo entsteht und die wir natürlich auch zum Leben erwecken, ganz bewusst. Und wir wollen natürlich, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeitende in den Agenturen stolz ist, auch Teil der Gruppe zu sein. Und das schwingt schon mit, aber das steht immer in zweiter Reihe. Also die Agentur-Identity ist weiterhin Dreh- und Angelpunkt der Wirklichkeitswelt der dort Arbeitenden.
Ja. Meistens sind es ja die Dinge, die aus den Shared Services kommen, die an der Kultur knabbern. Ne? Also neue Reporting-Strukturen, gewisse Renditevorgaben, Vorstellungen, Zwangsheiraten auf Projekten, den Druck, gewisse Kompetenzen bei Bestandskunden mit reinzuverkaufen, das sind ja häufig die Dinge, an denen das System anfängt zu bröseln.
Ja, ja.
Wie schafft ihr das? Oder ich sag mal, das ist ja trotzdem, ist ja kein leichter Weg. Alles andere wäre ja wahrscheinlich total übertrieben. Aber wie schafft ihr es behutsam? Weil bei dir ist ja der Vorteil, du warst selber Inhaber und Gründer. Ja. Du kennst das Innenleben anders vielleicht als Network Manager, die das jetzt eben aus einer Network Management Perspektive sehen.
Ja, ja.
Was war dir dabei wichtig oder wie geht ihr vielleicht auch im Sinne von Post-Merger damit um?
Ja, also ich sag mal so, bei uns passiert nichts mit der Brechstange. Mhm. Ja, wir wollen nicht Kollaboration zum Selbstzweck, damit wir danach sagen können, hey, guck mal, wir haben jetzt hier 5 Projekte und alle kotzen. Mhm. Ja, das haben wir auch nicht nötig, weil durch den Umstand, dass wir sehr gute Agenturen akquiriert haben, das ganz von alleine passiert, dass Agenturen gemeinsam zu Pitches antreten und sich partnerschaftlich in solchen Squads sozusagen dann organisieren, aber ohne Dekret sozusagen von oben, sondern eben mit sehr viel unternehmerischer Freiheit und einem gesunden Gespür für strategischen Opportunismus. Mhm. Ja. Und das ist das eine. Das andere Thema ist, dass wir eigentlich beobachtet haben, dass durch die Einführung von professionellen Reporting-Strukturen, wir haben monatliches Financial Reporting, dass es sehr gut ankommt. Mhm. Ja, gerade die vielleicht am wenigsten finanzaffin waren in der Vergangenheit und vielleicht dachten, das würde sie total quälen, die sind jetzt eigentlich super happy darüber, dass sie genau nachvollziehen können, wie entwickelt sich eigentlich meine Company, wie kann ich jetzt gegen gewisse Trends frühzeitig gegensteuern. Das macht ja auch Spaß, wenn es einen Output hat, der sich als Mehrwert anfühlt. Und nicht nach, oh, ich muss jetzt hier nach oben reporten, damit die Herrschaften im Elfenbeinturm wissen, was da so passiert, da unten. Ja, das ist nicht der Spirit.
Ja, ich glaube, gerade bei der Volatilität der Branche, die ja auch stetig zunimmt, ne, gibt es einfach also qua Transparenz, Professionalität. Ja. Die Frage ist, eines ist ja, ich habe die KPIs, das andere ist, wie arbeite ich jetzt dagegen? Und ihr seid ja eine klare Management-Holding ohne, sage ich jetzt mal, operative Aufgaben, sondern wie du es eben beschrieben hast, wahrscheinlich People and Culture, M&A, Finance, vielleicht Operation, also solche Themen liegen ja stark bei euch.
Genau, ne? Und da muss man auch schon sagen, also weil du gerade People and Culture sagtest, da muss man sehr vorsichtig sein. Ne? Also wir aggregieren Talent, Informationen, wir harmonisieren Arbeitsverträge, wir sorgen dafür, dass gewisse Themen compliant sind und passen aus einer institutionellen Sicht, aber wir
ihr rekrutiert keine Leute oder führt.
Wir helfen auch im Recruiting, aber wir würden nicht den Agenturen unser People- und Culture-Programm Programm aufoktroyieren. Mhm. Das sollen die bitte selber machen. Die wissen selber am besten, wie sie ihre Company glücklich und prosperierend irgendwie positionieren. Ja. Und das sind eben genau diese kleinen Unterschiede. Ja. Was wir auf Ebene der Shared Services machen, ist klar, das Financial Thema, da haben wir sehr starke Leute, die sehr wichtig oder sehr wichtige Arbeit darin leisten, den Agenturen auch dabei zu helfen, zu navigieren. Das ist, wie gesagt, etwas, was sehr partnerschaftlich und sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Wir haben das Thema Procurement. Ja. 800 Lizenzen einkaufen macht mehr Sinn als damals 15 und damals 30. Wir haben das Thema Sales und Business Development, wo wir als Mighty auch Möglichkeiten sehen, in der Wertschöpfung aktiv zu unterstützen. Mhm. Zum Beispiel im Sourcing von strategischen Partnerschaften, wo eine Agentur nicht nicht das Standing hätte, vielleicht dann mit einem großen Partner zu sprechen, der will dann so eine Gruppe vor sich sehen, ja, wo dann der Headcount entsprechend auf At-Eye-Level ist oder zumindest kritische Größe hat. Wir sehen das Thema Bestandskundenentwicklung strategisch mitzudenken. Wir sehen das Thema New Business auch als Gruppe sozusagen zumindest im Ramp-up zu fördern und das dann eben an die Agenturen weiterzugeben. Das sind so Themen, die ganz, ganz elementar sind. Und darüber hinaus haben wir zum Beispiel IT oder so Supporting Services. Aber es ist halt immer, ich sag mal, Non-Core. Mhm. Ja, es ist, wir machen nichts mit der Delivery und wir machen nichts mit der Culture.
Mhm. Ja? Okay. Und sag mal jetzt nochmal zurück zu dem großen Ziel. Also ihr habt das Ziel, die führende Agenturgruppe in Europa zu werden. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema M&A gucken, ihr habt ja auch in der Mighty Group selbst ein starkes M&A-Team mittlerweile aufgebaut. Nach was guckt ihr? Weil das ja auch wiederum interessant ist für die Frage Zukunft der Agenturen. Ja. Also wo seht ihr komplementäre Spezialisten, die letztlich auch zum Wachstum der Gruppe beitragen können.
Ja, das sind Themen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen und wo wir uns auch immer wieder Fragen und Antworten neu stellen und zu neuen Lösungen und Erkenntnissen kommen. Also was für uns gerade Prio, also vielleicht vorweggegriffen, es ist für uns immer gut, wenn eine Agentur ihren Speedboat-Charakter noch nicht verloren hat und nicht zu groß und vielleicht nicht mehr manövrierfähig genug ist. Ja, wir finden Unternehmensgrößen zwischen, ich sag mal, 40 und 150 Mitarbeitern finden wir eigentlich ziemlich ideal. Ja, das ist jetzt schon ein weites Feld, aber das ist so die Größe, wo wir noch von einem Speedboat sprechen können, denke ich. Wenn es dann 200 plus werden, gibt es dann entsprechend sehr klare Strukturen, da gibt es dann Routinen und Themen, die vielleicht dann auch nicht mehr kurzfristig änderbar sind, die vielleicht dann nicht mehr so anschlussfähig sind. Das ist jetzt kein generalistisches Urteil, aber eine Unterstellung. Und dann gibt es natürlich auch Bereiche, emerging Themen, Amazon Marketing, Retail Media, Podcast Media, solche Sachen, wo man lange suchen kann, um eine Agentur zu finden, die 40 Mitarbeiter hat. Da muss man dann auch ein bisschen flexibel sein und vielleicht mal eine kleine Unit sich anschauen, die vielleicht nur 10 oder 15 Leute hat. Also da braucht es ein bisschen Flexibilität. Und ich sag mal, was für uns natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich Finanzinvestoren letztlich sind und auch so auf die Companies schauen, braucht es halt einfach ein gesundes organisches Wachstum, nicht zu viel Kundenkonzentration, attraktive Margenprofile und halt eine Positionierung, die für sich überzeugt. Mhm. Ja, und um jetzt vielleicht mal noch so ein paar konkrete Topics reinzuwerfen, was wir gerade, was wir immer noch nicht akquiriert haben, erstaunlicherweise, obwohl wir da sehr viel Augenmerk drauf gegeben haben, ist der ganze Creator- und Influencer-Marketing-Space. Das ist was, wo wir sehr interessiert dran sind. Das Thema E-Commerce haben wir mit NoRisk sehr glücklich besetzt, würden aber gerne gemeinsam mit den Kollegen das Thema noch größer denken und noch weitere Shop-Systeme und Sprachen abbilden, die aktuell nicht im Service-Profil von NoRisk beheimatet sind. Also zum Beispiel Spryker, Commerce Tools, solche Themen, auch Adobe, also Magento, servicen wir aktuell nicht. Also das ist quasi, es geht bei uns eigentlich immer um die Ergänzung neuer Kernkompetenzen, die noch Missing Link Charakter haben oder um die Entwicklung eines Industry Champions, der einfach super anschlussfähig ist und eben jegliche Kundenbedürfnisse dann technologisch, fachlich abdecken kann.
Und sag mal, auf diese Felder, die ihr identifiziert, innerhalb derer ihr dann auch mögliche neue Partner für euer Netzwerk sucht, wie geht ihr da vor? Also wie, wenn man jetzt eine M&A-Beratung oder Investmentbank oder so beauftragt, dann haben die natürlich ihre Routinen, haben ohnehin ihre Reports, das tiefe Marktverständnis. Wie macht ihr das?
Also wir sind natürlich gut vernetzt. Ja, wir haben viele Investmentbanken und freie Berater, wie schon gesagt, die uns auf dem Schirm haben, die uns auch in Prozessen automatisch ansprechen, wenn sie da entsprechend mandatiert werden und Sell-Side letztendlich beraten, dann dauert das nicht lange und dann kriegen wir da irgendwie mal eine E-Mail oder einen Anruf. Ansonsten sind wir da aber auch proaktiv. Also wir haben eben, wie du schon sagtest, auch unser internalisiertes M&A-Team, das eben auch selber den Outreach macht. Mhm. Ja, und häufig bin auch ich das dann, der einfach dann vielleicht auch jemanden aus der Branche kennt oder über einen gemeinsamen Bekannten eine Intro bekommt zu einem Gründer oder einer Gründerin, die eine tolle Company aufgebaut haben, die wir uns gerne genauer anschauen wollen würden.
Ja, also du hast ja vorhin auch gesagt, Kultur und Entrepreneurship, Unternehmergeist spielen eine ganz große Rolle. Ne? Jetzt gibt's ja die klassische Due Diligence, in der sehr, sehr viele Hard Facts gecheckt werden, der Legal Part, die Frage Klumpenrisiko, Kundenportfolio, all diese Aspekte. Und wahrscheinlich gerade, weil es euch so wichtig ist, die Identität, die Kultur aufrechtzuerhalten, aber eben auch UnternehmerInnen zu akquirieren, die dann letztlich auch an der Group selber beteiligt sind. Wie macht ihr so ein Cultural Assessment Center? Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es tatsächlich auch eine gute Portion Bauchgefühl? Sind es die Menschen, mit denen wir uns das vorstellen können?
Ja, wir haben jetzt kein institutionalisiertes Cultural Assessment in dem Sinne. Es sind dann eher viele Termine, die man dann gemeinsam macht. Wir sind auch immer Fans davon, so eine potenzielle Ehe wirklich sehr genau zu prüfen im Vorfeld, beidseitig. Also jede Agentur, die sich uns anschließt, wird sehr offenherzig von unseren sozusagen Bestandsagenturen und Partnern dann abgeholt. Da gibt es dann häufig Chemistry-Meetings, wo auch die Holding überhaupt nicht weiter involviert ist, ja, wo sich dann, ich sag mal zum Beispiel, das Management von Strichpunkt oder das Management von wem auch immer mit dann eben dieser potenziellen Akquisition dann trifft und berichtet firsthand, was sind so die Opportunities, was sind die Themen, wie war vielleicht auch die eigene Journey in der Gruppenaufnahme und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, da wirklich total freizügig und mit offenem Visier alle Themen abzuklopfen. Mhm. Und dann haben wir natürlich unsere Erfahrung und unser Gut-Feeling in Bezug auf dann eben die Gegenseite und versuchen uns dann natürlich ein Bild zu machen, wie gut fühlt sich das an.
Mhm. Ja, und kann man sagen, von dem Erstkontakt bis zu dem gemeinsamen Entschluss, dass das eine gute Idee ist, gibt es da so einen Zeitraum, den es immer braucht oder der sich jetzt so herauskristallisiert?
Ist total unterschiedlich.
Ja.
Ja. Also wir haben teilweise Kandidaten, mit denen sprechen wir seit 2,5 Jahren. Mhm. Ja, die finden wir immer noch toll. Mhm. Aber aus irgendwelchen biografischen Unfallszenarien heraus, kommt es einfach nicht dazu, weil immer wieder irgendwas dazwischen kommt oder vielleicht auch irgendwelche Marktthemen das Ganze nicht unbedingt vereinfacht haben. Ja, also wir haben ganz oft gesehen jetzt in den letzten 3-4 Jährchen, dass sich so Unternehmenswirklichkeiten sehr schnell, sehr massiv drehen können. Mhm. Ja, und Themen, die man als super relevant und super stabil eingestuft hat, einfach plötzlich nicht mehr über die Ladentheke gehen. Mhm. Ja, oder Tech-Layoffs, ganz großes Thema jetzt gewesen letztes Jahr. Wir kamen aus dem War for Talent plötzlich in dieses Inflations-Lohnkosten-Thema, haben plötzlich gesehen, dass es ein Überschuss und Talent auf einmal gibt innerhalb von wie viel? 12 Monaten. Ja. All diese Faktoren haben es dann natürlich auch teilweise, haben ihren Beitrag geleistet in der Sache. Aber wir haben auch Akquisitionen, das ist ein schönes Beispiel, Monami. Mhm. Das ist eine Creative Social Media Agentur. Ich würde sagen, die coolste Agentur in Zürich im Social Space. Da hat die komplette Due Diligence, obwohl das weiß Gott nicht der Finanzer, die Finanzer Company war, hat 5 Wochen gedauert.
Wahnsinn.
Also so kann es halt eben auch laufen, einfach weil das ein super Management hat, die halt sofort alles sich um alles gekümmert haben, auch um selber sozusagen dann diese Bringschuldlast möglichst schnell hinter sich zu lassen und sich wieder aufs operative Daily fokussieren zu können. Und da gibt es dann so wirklich von bis. Ja. Aber an uns liegt es nicht. Also es ist in der Regel, also wir haben mittlerweile natürlich gut eingespielte Berater und Teams. Wir haben unsere Partnerkanzleien etc., die wissen, welche Fragen wichtig sind. Ja, da muss man jetzt nicht mehr erklären, was ist eigentlich irgendwie Media-Geschäft und grenzt sich das denn jetzt vom Gross-Profit ab oder ähnliches. Ja, die kennen das jetzt und die können das sehr, sehr schnell dann sehr effizient handhaben. Es ist dann meistens eher so, dass es natürlich für die Sell-Side das erste Mal ist und dass sie dann vielleicht auch im Prozess erst merken, okay, ja doch, gibt ein bisschen was zu tun.
Ja, und es ist ja nicht nur der Prozess, die Arbeit, das Liefern der relevanten Daten, sondern häufig ist ja dann doch auch noch eine emotionale Entwicklung innerhalb des Prozesses, ne? Also, dass man merkt so, gerade wenn es vielleicht selber Gründer sind, die dann sagen, okay, das ist jetzt so unser Baby und das muss ja manchmal auch erst sacken.
Ja,
das gehört ja automatisch dazu.
Ja.
Aber sag mal, ich kann jetzt nur aus eigener Inhaberschaft sprechen, ne? Wenn man sagt, man hat eine Agentur, deren Portfolio mag man ist profitabel, hat nette Kunden und hat auch selber das Gefühl, so die Zukunftsfähigkeit ist ganz okay.
Ja.
Dann gibt es, und ich meine, auf solche Agenturen guckt ihr ja. Ihr wollt ja keine Bad Banks, die selber keine Ahnung mehr haben, ob sie morgen noch überleben, sondern ihr wollt ja gerne die ein zukunftsfähiges Angebot in ihrer Spezialdisziplin haben, gutes Kundenportfolio, eine gute Profitabilität.
Ja.
Was sind die Hauptgründe, warum die sich euch anschließen? Also es kann ja manchmal sein, ein Generationenwechsel, eigentlich eine tolle Agentur, aber keiner hat so viel Geld, diese Agentur zu übernehmen. Oder eben vielleicht wirklich wie bei dir bei Integrate einfach die Idee, wie cool wäre das, wenn wir all diese Bedarfe der Kunden irgendwie in einem gemeinsamen, coolen Kollektiv an Gleichgesinnten abbilden könnten.
Ja, es ist immer eigentlich eine heterogene, sag ich mal, Ausgangssituation, die sich natürlich dann ab und an mal wieder, also wiederholen sich natürlich dieselben Pattern sozusagen, aber es ist schon eine Bandbreite. Wir haben sowohl diesen Generationswechsel-Case jetzt ein, zwei Mal gesehen, wo das auch eine tolle Gelegenheit dann war für das eigentlich operative Management dann vom Angestellten GF zum Shareholder und zur Unternehmerpersönlichkeit gewissermaßen dann zu avancieren durch dieses Gruppenmanöver. Das ist durchaus ein sehr naheliegendes Szenario, glaube ich. Das häufig gesehene Bild ist aber eigentlich der Hunger nach einer Reise, die jetzt vielleicht nochmal einen anderen Speed hat oder nochmal andere Möglichkeiten mit sich bringt. Ja, das ist schon, also wir sind ja Gott sei Dank so aufgestellt, dass alle unsere Partner auch Partner bleiben. Ja, und wir nicht dieses typische nach mir die Sinnflut, der Earnout ist vorbei, Szenario durchleben. Das können wir jetzt nach etwas über 4 Jahren sagen, dass wir da viele Earnouts in den Büchern haben und die Leute immer noch dieselben sind. Ja, und
aber theoretisch gibt's die Option. Also Earnout-Option ist da, aber ziehen die wenigsten.
Naja, der Earnout ist eine Kaufpreiskomponente. Wenn die Ziele erreicht werden, dann wird der Earnout ausgeschüttet. Aber es ist eben so, dass durch die Rückbeteiligung und die sozusagen das Commitment an der Gruppe halt die Leute, die Unternehmer halt auch weiterhin Lust auf die Sache haben. Ja, und eben nicht danach irgendwie abtauchen.
Ja.
Und das ist eher so der Punkt, den ich machen wollte. Und da kommen natürlich unheimlich viel Kompetenz und unheimlich viele kluge Leute zusammen mit tollen Ideen und auch Lösungswegen, Erfahrungen. Und ich glaube, wenn man, ich bin ziemlich sicher, dass 90% der Partner, die sich uns bisher angeschlossen haben, wenn sie gefragt werden, was ist jetzt für dich eigentlich der größte Takeaway, sagen werden, dass es dieser Austausch und diese Partnerschaftlichkeit mit den anderen Unternehmern ist. Ja, weil es halt wirklich ein sehr authentischer Kreis ist, alle kennen alle Zahlen. Keiner muss sich irgendwas vormachen. Und es ist wirklich ein Miteinander und ein Schulterschluss. Das ist ein großes Incentive für viele.
Du hast ja eben auch von der Reise gesprochen, auf die viele Lust haben. Das hat mich nur auf die Idee gebracht, nochmal nach dem Aspekt der Internationalisierung zu fragen. Ne? Weil das ist sicher auch mit Blick auf die Zukunft der Agenturen und einem zukunftsfähigen Angebot die Frage, wie wichtig ist es, ein internationales Setup zu haben? Jetzt habe ich vorhin gesagt im Intro, in Deutschland, in der Schweiz, in Kroatien seid ihr mit Agenturen und Büros vertreten. Was ist da so die Perspektive. Ich hatte ja auch gesagt, ihr wollt das größte Netzwerk in Europa werden, was ja nicht heißt, dass ihr nur in Europa sein wollt, aber mit Blick auf Netzwerke in Europa sozusagen, dass die Vision ist. Ja. Magst du so über Internationalisierungspläne noch ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Also erstmal vielleicht eine ganz kleine, ein kleiner Einschub, das attraktivste Agenturnetzwerk in Europa. Nicht notwendigerweise das größte. Okay, ja. Also es ist jetzt nicht der größte Headcount oder der größte Umsatz, auf den wir schielen, sondern wir wollen als Offering der spannendste Akteur sein. Mhm. Das ist sozusagen die Mission. Und auch die verändert sich natürlich, die Perspektiven verändern sich durch die Aktivität. Wir haben jetzt jahrelang intensiv uns Opportunities in Südeuropa angesehen, in Nordeupa, Westeuropa, Osteuropa, also in allen Himmelsrichtungen.
Jetzt haben wir sie einmal
überall,
durch, lass mal kurz überlegen,
genau.
Überall.
Ja, genau, also ich wollte jetzt vermeiden, Länder aufzuzählen, aber viele, viele Länder uns angesehen und so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wo wir uns auch kulturell das zutrauen, einen Einstieg zu machen und wo wir wiederum vielleicht sagen, okay, es ist vielleicht ein bisschen nicht unser Turf. Mhm. Ja, und da muss man dann vielleicht eher, auch wenn es eine tolle Opportunity gibt, mal ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt kommt hinzu, dass wir verstanden haben, dass kritische Größe echt eine gute Sache ist. Mhm. Ja, also in der Schweiz sind wir jetzt ja quasi so das größte Agenturnetzwerk oder unter den größten Agenturnetzwerken. Und da merkt man halt einfach, dass man da Name ist und daraus ergeben sich dann viele tolle Opportunitäten. Und
weil du einfach an Etats kommst, die du sonst nicht sehen würdest, weil es schon irgendwie, ich sag mal, die Größe, das Vertrauen gibt.
Auch Etats, Netzwerkeffekte, also ich glaube, wir haben so viele Partner in der Schweiz mit dabei, die so unglaublich gut vernetzt sind, dass man eigentlich überall hinkommen kann, wenn man denn wohin möchte und was identifiziert hat. Es gibt immer jemanden, der jemanden kennt. Ja, solche teilweise solche soften Faktoren auch, aber natürlich auch eben die Wahrnehmung als relevanter Player auf dem Markt. Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich sogar headcount-seitig noch größer als in der Schweiz, aber von der geografischen Abdeckung und in Relation zur Größe des Landes noch nicht da, wo wir gerne wären. Also da fehlen uns noch ein paar Zukäufe, bis wir uns dann ähnlich gut aufgestellt fühlen. Das heißt, jetzt gerade ist der Fokus wieder verstärkt auf Deutschland. Schielen natürlich auch weiterhin in die Schweiz und wollen jetzt, haben uns jetzt vorgenommen, sozusagen hier den Footprint nochmal auszubauen, und sind da sehr aktiv und haben dann andere Themen erstmal auch depriorisiert, die wir uns vor einem Jahr oder zwei Jahren noch sehr intensiv angesehen haben. Ja.
Aber würdet ihr zum Beispiel auch sagen, hey, in Sydney gibt's ein super Creator-Studio mit 30 Leuten, why not?
Ja, das ist das Schöne, wir haben keinerlei Denkverbote. Ja, ich für meinen Teil verantworte aber natürlich auch irgendwie den Shareholder-Value meiner MitstreiterInnen und gucke, dass ich da natürlich dann auch die richtigen Schritte mache, die sich strategisch gut und richtig anfühlen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob jetzt so ein Spin-off in Australien gerade so
das
opportun ist.
Das ist, was
euch
jetzt hilft. So mit Zeitzonen. Ist ja immer noch letztlich der Anfang der Reise, wenn du sagst, 2020 dann so richtig an den Start gegangen mit der Mighty Group. Sind eigentlich eure finanziellen Mittel unerschöpflich, solange der Zielkorridor der Wirtschaftlichkeit erreicht ist? Also wirklich ernst gemeinte Frage, sehr spannend ist, wie das mit dem Finanzinvestor im Background funktioniert.
Also wir sind natürlich von Finanzinvestorenseite her gut ausgestattet, aber da ist natürlich, was Eigenkapital betrifft, aufgrund der Tatsache, dass aus einem Fonds heraus investiert wird und der Fonds ja nicht unendlich viel Geld hat, natürlich irgendwo sind dann auch Grenzen gesetzt. Allerdings ist das auch wiederum das Schöne an solchen Private Equity gebackten Modellen, dass die ja sozusagen in diesem System und in dieser Fondslaufzeitlogik automatisch natürliche Realisationszyklen vorsehen. Mhm. Ja, das bedeutet, wir sind jetzt in einer gewissen Stage mit einem Fonds, der sozusagen gut aufgestellt ist, mit einem tollen Finanzinvestor, den wir nicht missen wollen, der uns da sehr viel Vertrauen und Möglichkeiten auch zuteil werden hat lassen. Und jetzt wird aber natürlich irgendwann der Punkt sein, wo die nächste Stufe gezündet wird. Mhm. Ja, wo man dann guckt, Mid-Cap, Large-Cap, Private Equity, vielleicht sind es dann nicht mehr die 25 oder 30 Millionen EBITDA, sondern 100 Millionen EBITDA, die man sich dann zum Ziel setzt, dementsprechend auch dann die Mittel, ja. Vielleicht strebt man eine IPO an im nächsten Schritt. Also es gibt dann ja verschiedene spannende Perspektiven und mit denen setzen wir uns natürlich auseinander und planen da ein bisschen in die Zukunft und haben da so ein paar Ideen, die uns vorschweben, aber kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen.
Total okay, ich lade dich dann einfach nochmal wieder ein. Wir haben ja ein bisschen Zeit in dem Podcast, mache ich auch noch eine Weile. Sag mal, was mich nochmal interessiert, weil du ja gesagt hast, das ist das, auch die Reise, den Austausch mit Gleichgesinnten, die Zusammenarbeit, gerade auch in Feldern, die man selber kompetenzweise nicht abdecken kann. Wie organisiert ihr Kollaboration? Also so, dass es sich gut anfühlt, dass man trotz unterschiedlicher Kulturen so einen Plug-and-Play-Moment hat, dass jeder und jede weiß, ah Mensch, bei der Fragestellung frage ich einfach mal Strichpunkt oder und das ist dann wirklich, du hast vorhin den Begriff der Squads genutzt, also fast agile Prinzipien zu sagen, wir ziehen die Leute zusammen und die kommen dann ans Arbeiten und brauchen nicht erst 3 Wochen sich zu beschnuppern und die Arbeitsweisen voneinander zu lernen.
Ja. Also uns ist natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter untereinander Gelegenheit haben, sich wirklich kennenzulernen und dass wir über gemeinsame Learning-Formate, über Leadership, Development-Workshops, solche Themen, über Traineeships, über Shared-Workspaces. Du kannst als Mighty-Gruppen-Mitarbeiter, also Mitarbeiter einer Mighty-Agentur, an jedem Standort sofort ein Office-Space bekommen. Ja, das sind so, manchmal so kleine Dinge, aber es sind auch aufwendigere, größere Themen, wo wir versuchen, diesen kulturellen Intercompany-Spirit sozusagen herzustellen. Das ist sozusagen die eine Ebene. Ich glaube, sowas ist bottom-up, ist eigentlich immer das Wichtigste, ja, dass du solche Bottom-up-Effekte ermöglichst. Ja. Und dann kommt natürlich der Hygienefaktor gewissermaßen von oben, dass über die Bereitstellung von Infrastruktur, die Bereitstellung von Unterlagen, auch Ressourcen, die sich dann darum kümmern, gemeinsame Teams zu orchestrieren, Opportunities sichtbar zu machen, etc., dass du das dann sozusagen damit zusammenbringst. Ja, und wir haben jetzt gelernt, das ist ja auch so always better. Ja, wir machen sicherlich noch ganz viel verkehrt und werden hoffentlich in der Zukunft alles noch ein bisschen besser machen, als wir es heute machen. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen was gelernt. Und was wir unter anderem gelernt haben, ist, dass ein Sales Board, das 3 Länder beinhaltet, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist und es vielleicht mehr Sinn macht, dann wirklich ein Schweizer Salesboard zu haben, ein deutsches Salesboard und ein kroatisches Salesboard, weil einfach die Opportunities zu häufig sonst nicht relevant sind. Mhm. Ja, und auch die Teilnehmerkreise zu groß werden und man dann am Ende in so einen Zuhörer-Reporting-Modus übergeht und nicht mehr in diesen kreativen Opportunity-Modus. Ja, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben die Gruppen wieder verkleinert, wir haben klare Ownership in diesen Boards, wer ist da sozusagen der Kapitän, was hat der für Aufgaben und der bespielt dann im Prinzip diese Gruppen mit eben Opportunities und Themen, die eben aufkommen und gemeinsam organisieren die sich dann nach einer Relevanzeinordnung, wer passt zu welchem Thema in eben dann diesen Squads. Ja? Und wir haben jetzt zum Beispiel Stromnetz Berlin gewonnen in einem Zusammenschluss von Integrate, Strichpunkt und AppMotion. Wir haben gerade Chrono 24 gewonnen in einem Zusammenschluss von Sir Mary, einer Schweizer Kreativagentur und Strichpunkt in Stuttgart. Ja, auch ein toller Case. Und so kommen dann eben solche, ich sag mal, Erfolge stellen sich dann da ein, die dann eben auf Basis dieses partnerschaftlichen Miteinanders dann orchestriert werden. Ja.
Das heißt, die Opportunities landen in diesem Board und es wird kurz besprochen, pass auf, wie gehen wir damit um, wer hat die relevanten Cases, wie stellen wir das Team zusammen, welche Kompetenzen braucht es. Und das ist dann immer dieser kleine, wendige Kreis, der jeweils einen guten Überblick hat über Angebot, Portfolio, Cases und so weiter. Richtig. Und das dann letztlich
auch zusammenstellt. Auch Kapazitäten, ja. Und die Kollegen sind auch mittlerweile dann so zu Hause in unserer Wirklichkeit, dass sie wissen, ah, das ist jetzt ein Case, da kann ich jetzt wieder die Kroaten aktivieren und mit einbeziehen. Ja, da kann ich jetzt vielleicht meine Schweizer Spezialisten aus dem, weiß nicht, Public Affairs Bereich mal anfragen oder so. Ja, aber trotzdem machen erstmal diese kleineren Gruppen im Doing deutlich mehr Sinn. Ja.
Finde ich auch interessant, dass du das feststellst, ne, mit diesen kleineren Gruppen, ja, weil das ja immer die Schwierigkeit ist, du willst irgendwie alle mitnehmen und dann merkst, ja, du aber, ich habe mal diesen Begriff irgendwo aufgeschnappt, den finde ich ganz schön, den Social Loafer, weil die Idee ist, sobald eine Gruppe größer als, ich glaube, 5 Leute ist, hast du immer diesen Effekt, dass dann irgendwie einer denkt, ach, dann machen es die anderen, ja. Und ja, das mag jetzt 5 dann wieder zu klein sein, aber trotzdem, es gibt diesen Effekt, dass sich die, ja, Leute dann zurücklehnen, weil sie sagen, absolut, irgendeinen wird es geben, der es jetzt hier reißt.
Absolut.
Und dann fühlt man das Ownership nicht, was du eben auch so treffend formuliert hast. Sag mal, was ich vielleicht zum Abschluss noch als Frage habe, die ich persönlich einfach total interessant bin. Du hast ja selbst auch mit diesem Schritt damals von Integrate zur Mighty Group, der ganzen Idee, der Finanzinvestorensuche, jetzt letztlich auch dem Aufbau von M&A, von diesen Strukturen, hast du ja auch eine irre Reise hinter dir im Vorspulmodus, ja, mhm, also wahnsinnig schnell, in kürzester Zeit, seid ihr gewachsen, du hast gesagt, du hast wahnsinnig viel gelernt, du bist jetzt CEO der Mighty Group, 800 Mitarbeiter, ordentlich viel Agenturen, viel noch vor. Wie hast du dich selbst darauf vorbereitet? Oder hast du gesagt, test and learn, mal gucken,
ja,
was ich so aufschnappen kann, woran ich lernen kann und so.
Ich mich in irgendeiner Weise auf irgendwas, ja, vorbereitet.
Okay, hätte, du hast also, ja, kein, ja, Schweizer Leadership Bootcamp, nein, über 3 Monate besucht, nee, was ich, nee, okay, nee, zu Network
CEO. Ich bin auch wahnsinnig schlecht in all diesen Mentoring-Ideen und so. Ich fand das ganz toll, ja, so 1-2 Mitarbeiter, die so Gen Z-mäßig selbstoptimiert sind. Wenn ich mir die anhöre und ansehe, denke ich mir, oh mein Gott, war ich rückständig, als ich so alt war, als ich 21 war oder so, ja, wo ich auch mit 22 mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Aber nee, ist nicht meine, ist nicht mein Doing. Ich mag Sturm und Seenot und ich mag's, wenn Dinge im Fluss sind und dann funktioniere ich, glaube ich, am besten.
Und was hast du, was ist so dein persönliches Learning, wenn du jetzt so zurückguckst, die wilden letzten Jahre irgendwie anguckst, wo du sagst, irgendwie entweder so krass echt falsch eingeschätzt, irgendwie Hammer gelernt, oder würde ich heute ganz anders machen, weil?
Ja, also ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur meine Erfahrung aus dem Gruppenaufbau, sondern auch aus anderen, sag ich mal, Situationen. Hype ist immer ganz, ganz schlecht. Mhm. Also ich habe für mich eigentlich so das Credo, immer die Finger von jeglichen Hypes zu lassen, weil die Erfahrung zu oft gezeigt hat, dass es meistens merkwürdige Dynamiken sind, die solche Themen mit sich bringen. FOMO, ja, auch ganz, ganz schlechter Berater und Gut Feeling. Ja, also wenn ich mich jemals über irgendwas geärgert habe, dann wenn ich mich entgegen des Gut Feelings, was dann FOMO zur Ursache haben konnte.
Ja, ja, genau. FOMO hat das Gut-Feeling überblendet.
Ja. Genau, ja, ne, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Ich glaube, man muss mit seinen Entscheidungen mit sich im Reinen sein. Und das kann man, denke ich, am besten, wenn man die volle Verantwortung dafür tragen kann, ohne, also man trägt die Verantwortung natürlich auch genauso, wenn man sich die falschen Richtungen hat ziehen lassen. Das ist dann ja trotzdem das eigene Verschulden. Aber man geht damit dann, finde ich, anders um.
Mhm. Absolut, ja. Toll, ich danke dir für den gemeinsamen Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bin gespannt. Gerade mit Blick auf Deutschland hast du ja gesagt, das ist jetzt so das Fokusfeld, das ihr euch vorgenommen habt für den weiteren Ausbau. Viel Fortune, viel Erfolg.
Dankeschön.
Bin gespannt, den Weg weiter zu beobachten.
Vielen Dank. David. Hat Spaß gemacht.